Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand. Jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Donnerstag, 20. Mai, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Mein Name ist Andreas Wurm, schönen guten Morgen.
Ich bin Malte Asmus, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Denn wir sind hierher gekommen, wir sind zusammengekommen, um Ihnen zu verkünden, dass wir auch Stand jetzt wieder die Themen des Tages für euch haben.
Ja, wir können die Ausreise verkünden von einem aus der Schweiz, genau. Nämlich der Trainer Gerardo Seoane, der verlässt die Schweiz, die Young Boys Bern, geht zu Bayer Leverkusen. Aber wer ist der Mann eigentlich? Wir stellen ihn vor, wir haben in der Schweiz nämlich mal nachgefragt.
Das wird sehr interessant, für viele sehr aufschlussreich, auch für mich übrigens. Hör gleich aufmerksam hin. Und das erwartet Martin Keimer und Co. ab heute beim PGA Championship der Golfer.
Und raus aus der Quarantäne und endlich aufs Eis. Das haben sich die deutschen Eishockey-Cracks jetzt für den WM-Start vorgenommen. Das erzählen wir euch.
Ja, außerdem gibt es natürlich wieder die Stand-Jetzt-Dreierkette. Das sind die Gewinner und die Verlierer des Tages. Wir feiern Geburtstag mit den sportlichen Geburtstagskindern und wir erinnern an sportgeschichtliche Highlights.
Und wir haben natürlich auch eine Frage des Tages für euch. Gestern hat Jogi Löw das Geheimnis gelüftet und seine 26 Mann für den EM-Kader verkündet. Ein insgesamt sicher ziemlich schlagkräftiger Kader.
Ja, Malte, das ist unser Kader.
Ja,
das
stimmt.
Das haben wir ja dem Bundesjogi geflüstert.
Ja,
sogar in diesem Kader sind sogar unser beider Picks von gestern berücksichtigt worden. Kevin Volland und Christian Günther. Also die beiden, die wir quasi ja gestern gefordert haben. Und der Jogi hat zugehört und er hat heute geliefert. So mögen wir das, oder?
Ja, mal gut, dass wir um 7.07 Uhr damit rauskommen. Da konnte er schnell hören zum Frühstück, zum ersten Espresso. Und dann hat er gleich gesagt, ah ja, gut, da haben sie recht, die beiden. Volland, Günther, klar, machen wir.
Ja, Stand jetzt wird präsentiert von Joachim Löw. Ja, gut, aber darüber hinaus muss man sagen, wo stimmen wir denn nicht mit Jogi überein? Fehlt uns jemand? Wen hätten wir dann doch zu Hause gelassen? Zwei Meinungen zum deutschen EM-Kader in je 40 Sekunden.
Also ich bin selber relativ erstaunt. Ich habe wirklich kaum was zu meckern, jetzt wo er dann auch Volland und Günther auch noch genommen hat. Ich kann mit dem Kader wirklich gut leben, halte ihn auch wirklich für gut zusammengestellt. Das war in der Vergangenheit bei Löw eher selten der Fall. Man kann drüber streiten, ob Jamal Musiala wirklich schon mit zu einer EM muss. Dafür hat er eigentlich aus meiner Sicht zu wenig geleistet. Aber andererseits ist es auch wieder gut, die Jungen schon mal Luft schnuppern zu lassen. Das gibt der 26er-Kader jetzt ja auch her, diese Möglichkeit. Ansonsten hätte ich statt Riedle Baku wohl eher den nominiert als jetzt Klostermann und Halstenberg. Die haben mich in dieser Saison überhaupt nicht unbedingt überzeugt, aber für die beiden Leipziger spricht natürlich ihre vielseitigere Verwendbarkeit und natürlich auch die etwas größere, auch internationale Erfahrung. Aber insgesamt die Nominierung durchaus nachvollziehbar und vor allem auch folgerichtig finde ich zum Beispiel auch, dass Julian Draxler endlich mal nicht nominiert worden ist. Löw scheint jetzt wirklich mal 100% aufs Leistungsprinzip zu setzen. Finde ich gut.
Ja, da stimme ich dir zu. Dem kann ich tatsächlich ganz wenig entgegenhalten. Ich finde die Personalien Müller und Hummels sehr, sehr gut. Und ja, beide verfügen über große Erfahrungen. Die hat in vielen Spielen davor gefehlt. Das hat der Bundesjogi auch so gesagt. Und er setzt jetzt wieder auf sie. Das finde ich gut. Ja, mir fehlt Reus, aber der hört freiwillig auf seinen Körper. Das muss man auch respektieren. Joachim Löw bietet eine schlagkräftige Truppe, wie ich finde. Viel weniger kontrovers wird diese diskutiert als noch in den Jahren zuvor. Das muss man sagen. Sehr leistungsbezogen bei Gosens, Volland und Koch, du hast es auch schon angesprochen, mit dem Blick ins Ausland, das war jahrelang mal ein Ausschlusskriterium. Hofmann, Groß und Neuhaus, naja, die Jungs, die angesprochenen Klostermann und Halstenberg, das sind Spieler, die noch liefern müssen, die müssen ihre Nominierung noch bestätigen, da fand ich da, das ist so eine Sache, aber man kann im Zweifel eben dann doch auf sie setzen, klar, Wirtz und Baku sind Namen, die man ja auch noch in den Ring werfen könnte, aber die sind jetzt eben eine starke Stütze für die U21-Europameisterschaft. Ich bin sehr zufrieden.
Ja, und was denkt ihr? Seid ihr auch zufrieden? Schickt uns gern eure Meinung per WhatsApp-Sprachnachricht an die 0331 298 5028. Ganz wichtig, an diese Nummer nur Sprachnachrichten senden. Sprachnachricht dann mit den Worten Stand jetzt und eurem Namen beginnen, damit wir die Nachricht dann auch korrekt zuordnen können und auch zitieren können.
Stand jetzt aktuell.
Bayer Leverkusen ist auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Interimslösung: Hannes Wolf wird also zurück zum DFB gehen, und zu Bayer kommt ein Mann aus der Schweiz, Gerardo Seoane, dreimal in Folge Schweizer Meister und 2020 Pokalsieger mit Young Boys Bern. Der Mann also, der Bayer vor wenigen Monaten aus der Europa League gekickt hat. Seoane ist also sehr erfolgreich und trotzdem in Deutschland natürlich den meisten eher unbekannt. Wir fragen deshalb mal nach beim Schweizer Journalisten Dominik Würmer. Er arbeitet für die Tamedia, zu der die größten Tageszeitungen aus Bern, Zürich und Basel gehören und der die Young Boys Bern regelmäßig begleitet. Was ist Seoane denn für ein Typ auf und neben dem Platz?
Seoane ist grundsätzlich ein umgänglicher, freundlicher Typ. Er kann es auch lustig haben, aber ist schon sehr kontrolliert. Er hat sich schon im Nachwuchs beim FC Luzern als Nachwuchstrainer von einem Personal Coach trainieren lassen. Er achtet sehr darauf, wie er wirkt gegen außen. Das hat dazu geführt, dass er sich fast immer unter Kontrolle hat, also auch an der Seitenlinie. Er würde jetzt nie gegen den Schiedsrichter wüten, er würde nie irgendwelche Spiele zusammenstauchen. Da ist er wirklich sehr souverän. Das finde ich eh beachtlich bei ihm. Er würde nie auch nach dem Spiel irgendwelche Ausreden suchen, auch nicht gegen den Schiedsrichter. Er hat, so viel ich weiß, noch nie eine Schiedsrichterleistung bemängelt. Souverän und stark sind auch seine Spielanalysen. Also er schafft es auch wenige Minuten nach dem Spiel schon sehr nachvollziehbar das Spiel zu analysieren mit einer gewissen Tiefe, ohne Floskeln. Also da ist er wirklich stark.
Bayer Sportdirektor Simon Rolfes, der hat die Verpflichtung auch mit der attraktiven und offensiven Spielweise begründet. Worauf muss man sich bei Bayer fußballerisch denn im Detail jetzt einstellen? Wofür steht Seoane genau?
Seoanes bevorzugtes Spielsystem bei den Young Boys waren 4-4-2 mit zwei Stürmen und zwei offensiven Außenläufen. Er legt sicherlich Wert auf ein Pressing und auf schnelles Umschalten. Und dann ist es sicherlich auch das Ziel, dass möglichst viele Spieler, eigene Spieler in den gegnerischen Strafraum vorstoßen können. Es wird oft über außen angegriffen mit vielen Flanken. Das erinnerte viele Leute hier in Bern auch an seinen Vorgänger Adi Hütter. Aber er hat es geschafft, diesen Spielstil noch ein bisschen weiter zu entwickeln. Also für diese Art und Weise Fußball zu spielen nicht zum Erfolg können die Young Boys auch durchaus auch über längere Ballbesitzphasen zum Erfolg kommen. Sie können da wirklich auch sehr dominant agieren. Also je nachdem, was der Gegner erlaubt oder was sinnvoll ist. Also da sind die Young Boys relativ variabel. Er hält auch nicht nur an diesem Spielsystem fest, er kann durchaus auch mal mit einer Dreikette spielen, in einem 3-4-3. Also ist da sehr variabel. Und was auch für ihn spricht, gerade in den strengen Phasen während der europäischen Kampagnen, ob es nun in der Champions League war oder in der Europa League, er scheut sich da nicht davor, extrem zu rotieren. Also zuletzt waren es manchmal 7 bis 8 Spieler, die zwischen den Spielen wechselten. Also da hat er wirklich auch Vertrauen in den ganzen Kader. Und er schafft es auch, die ganze Mannschaft auf ein gewisses Niveau zu bringen, damit die erste und die zweite Elf, damit der Unterschied gar nicht so groß ist zwischen diesen Teams.
Seoane sagt selbst, das ist ein Sprung auf das nächste Level. Aus deiner Sicht, du kennst ihn, passt er auf dieses Level? Passt er zu Bayer?
Ich halte Leverkusen für den idealen Ort für ihn, für den nächsten Schritt. Einerseits ist es ein ambitionierter Club mit einer guten Mannschaft. Andererseits ist ja das Umfeld dort auch ruhiger als anderswo in Deutschland. Und ich denke, das ist für ihn der ideale Ort, um den nächsten Schritt zu machen. Ich bin überzeugt davon, dass er das nötige Niveau hat, um jetzt in der Bundesliga tätig zu sein. Und nicht nur bei einem kleinen Club, sondern auch bei einem Club wie Bayer Leverkusen. Er hat jetzt in Bern 3 Jahre Zeit gehabt zu reifen. Er ist sicherlich auch gereift. Er hat sich sicher fußballerisch weiterentwickelt. Er hat sich sicher auch in Sachen Kommunikation weiterentwickelt. Das ist schon auf eine Art eine Stärke, vor allem auch, weil er 6 Sprachen fließend spricht. Also er kann auch in einem internationalen Kader, kann er die Spieler oft in ihrer Landessprache greifen. Ich denke, das ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil von ihm. Damit schafft er es auch, einen guten Draht zu den Spielern herzustellen. Insofern bin ich davon überzeugt, dass das erfolgreich werden könnte, dass die Zeit von ihm in Leverkusen erfolgreich werden könnte.
Gibt es denn auch irgendwo einen Haken, irgendwas, was Seoane vielleicht nicht so gut macht?
Vielleicht sein größter Makel. Er hat jetzt in seinen 3,5 Jahren auf dieser Profistufe hat er bisher noch keine einzige Krise erlebt. Also er ist der Trainer in der Schweizer Liga mit dem absolut besten Punkteschnitt in der Historie. Er hatte ja auch schon Erfolg in Luzern und jetzt auch Erfolg in Bern. Also er weiß gar nicht, wie es ist, über Wochen schlechte Resultate zu erzielen, mehrere Niederlagen in Folge zu haben. Und das wird sicherlich spannend zu verfolgen sein, wie er sich in einer solchen Phase verhält, weil bisher konnte man das in der Schweiz noch gar nicht beobachten, weil es keine solche Phasen gab.
Sagt der Schweizer Journalist Dominik Würmer. Vielen Dank für deine Einschätzung.
Stand jetzt aktuell.
Ja, es ist Major-Zeit für die Golfer. Das PGA Championship startet heute und natürlich ist die versammelte Golfelite mit am Start. 89 Spieler aus den Top 125 der Weltrangliste sind mit dabei. Das Feld vereint insgesamt 91 Turniersiege auf sich und aus deutscher Sicht ist auch Ex-Champion Martin Keimer mit dabei. Malte, du machst hier bei uns bei meinsportpodcast.de den Golf-Podcast Nur Golf. Stimm uns doch mal ein. Wo wird das Ganze ausgetragen? Das zweite Major dieses Golfjahres. Was ist das für eine Veranstaltung?
Wir sind auf Kiawa Island, 45 Minuten von Charleston entfernt in Carolina, zum zweiten Mal seit 2012 mit dem PGA Championship und vor allem auf dem Kurs, der Golfgeschichte geschrieben hat. 1991, Ryder Cup Enthusiasten werden sich erinnern, da war Kiawa Island nämlich Austragungsort des War on the Shore. Damals gewann die USA den Ryder Cup denkbar knapp zurück von Europa, weil leider ausgerechnet Bernhard Langer einen Putt aus 6 Fuß, also einen sehr kurzen Putt, verschoben hatte. Das war ein Ryder Cup, der von vielen Streitigkeiten damals zwischen den konkurrierenden Teams begleitet war. Ziemlich viele Nebenkriegsschauplätze aufwand und die Zuschauer, die haben in den USA dann damals noch ihr Übriges dazu getan. Das war ungefähr so eine Stimmung wie 1987 beim Tennis in Hartford zwischen Deutschland und den USA. Mhm. Da war richtig was los, deshalb auch der Beiname Krieg. Ne? Also das war schon, da war schon richtig was geboten.
Naja, was müssen wir denn über diesen Kriegsschauplatz, um mal in diesem Duktus zu bleiben, den ich insgesamt zwar nicht mag, aber er ist ja jetzt nun mal so. Wo liegen die besonderen Schwierigkeiten des Ocean Course?
In dem Fall muss man mal sagen, die haben den Krieg angefangen, aber das ist eine andere Geschichte. Also der Ocean Course, längster Kurs, der jemals ein Major beherbergt hat, 7876 Yards lang und der Kurs wurde vom Golf Digest schon mehrfach zum schwierigsten Kurs in den USA gekürt. Zum einen natürlich wegen der Länge, aber dann kommt noch was dazu, der Kurs, der liegt nämlich ziemlich nah am Atlantik und ist entsprechend sehr windanfällig. Und je nach Wind können die Veranstalter dort aber reagieren, den Kurs länger oder kürzer machen. Pro Loch gibt es tatsächlich 6 verschiedene Tee-Positionen. Also da ist für alle Eventualitäten dann auch eine Möglichkeit geboten. Und die Fairways, die sind recht breit, die Grüns ja eher langsam im Vergleich. Aber wenn man trotzdem neben der Bahn liegen bleiben sollte, dann hat man schön ein paar Bunker, Fescues, diverse Wasserhindernisse. Also das ist schon wirklich heftig da.
Was glaubst du, wem liegt dieser Kurs denn am meisten? Wen hättest du, sagen wir mal, für den Sieg auf dem Schirm? Da kann sich ja immer eine ganze Menge tun. Gerade, du sagst es, beim Ocean Course mit viel, viel Wind, Länge, Seite, da geht einiges. Also was würdest du denken, wer kommt damit am besten klar?
Ja, das ist Golf, ne? Das ist sehr, sehr schwer, das wirklich vorherzusagen. Aber wenn man jetzt mal überhaupt PGA Championships, die ja immer an unterschiedlichen Orten stattfinden, da mal die Ergebnisse zugrunde legt, dann muss man auf jeden Fall bei Dustin Johnson, Nummer 1 der Welt, sagen, ja, der könnte auch da natürlich was reißen. Aber der war ja immerhin in den letzten beiden Jahren immer Zweiter. Aber aktuell ist er nicht so gut in Form, musste ja zuletzt auch das AT&T Byron Nelson wegen einer Knieblessur absagen. Also da würde ich mal ein großes Fragezeichen hintermachen. Besser läuft es da schon für Rory McIlroy, den ich tatsächlich auch auf dem Zettel hatte, weil er nämlich zum einen seine Siegdürre ja kürzlich beenden konnte und gute Erinnerung an den Kurs da hat. 2012 beim letzten PGA Championship, da hat er auf Kiawa Island den Titel gewonnen, mit 8 Schlägen Vorsprung damals, also da hat er das Feld dann auch wirklich pulverisiert. Den habe ich auf dem Zettel. Jordan Spieth, auch wieder gut in Form. Ihm fehlt ja noch genau das PGA Championship, um seinen Career Grand Slam endlich zu vollenden im 5. Anlauf. Aber insgesamt kann man sagen, es sind eigentlich immer die üblichen Verdächtigen, die man dazu zählt. John Rahm vielleicht noch, der ist auch eigentlich mal dran. Bryson DeChambeau wegen der Länge, da passt das zum Platz. Und Justin Thomas, den darfst du auch nie vergessen.
Was denkst du, der Mann im grünen Jackett, der jetzt gerade sozusagen mal das Major sowieso gewonnen hat?
Es ist alles möglich. Man muss mit allen rechnen, aber es sind natürlich ganz andere Verhältnisse jetzt wieder als beispielsweise in Augusta, aber...
Ja, was ist denn mit Martin Keimer? Der ist ja in dieser Woche mit von der Partie. 2010 hat er das Turnier ja schon mal gewonnen, wenn auch auf einem anderen Platz. Aber was denkst du, was erwartest du von ihm?
Also ich würde Hideki Matsuyama da schon für wahrscheinlicher halten als jetzt Martin Keimer. Wenn man Martin selbst fragt, dann sagt er, also wenn ich bis zum Donnerstag gut arbeite, dann kann es eine gute Woche werden. Aber ja, wenn, ne? Also ist im Golf immer so. Es könnte immer alles gut laufen, wenn nicht irgendwie es alles ganz schlecht läuft. Das ist ja das Tückische da dran. Man kann es nicht wirklich planen. Viel hängt bei Keimer natürlich jetzt, liegt natürlich am Platzlayout von den Drives ab. Wenn er eine gute Länge kriegt, an der hat er gearbeitet, dann kann das natürlich schon mal in die richtige Richtung gehen. Drives, wie gesagt, hat er trainiert, Putts eben auch, um sich an die etwas langsameren Bedingungen da zu gewöhnen. Er konnte seit Samstag sich schon vorbereiten, das ist ein kleines Plus vielleicht, aber er muss 4 konstante Runden hinkriegen und das ist genau das, was er seit Jahren eben nicht so richtig hinkriegt. Deshalb, ja, 3 Runden, das geht oft, aber 4, eine ist immer die ausreißt. Deshalb hat er ja auch seit 2014 nicht mehr gewonnen, auf keiner Tour. Wenn er aber so spielt wie zuletzt in Österreich, in Atzenbruck bei der Austrian Open, dann könnte es was werden. Da hat er tatsächlich zumindest 3,5 Runden sehr, sehr gut und sehr, sehr konstant gespielt. Also eine gute Platzierung, würde ich mal sagen, ist drin für einen Sieg. Ja, da sind eher andere.
Ja, wer am Ende wirklich gewinnen wird, das hört ihr selbstverständlich hier bei uns bei meinsportpodcast.de. Das hört ihr am Montag, trotz des Feiertages. Mhm. Also meinsportpodcast.de mit nur Golf, entweder hier oder überall da, wo es Podcasts gibt.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner? Wer sind die Verlierer des Tages? Wir haben sportliche Geburtstagskinder. Und wir fragen und liefern gleich auch die Antwort hinterher. Was passiert am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Das ist die Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Top des Tages ist ein unfassbarer Athlet, Jonas Deichmann. Er macht Extrem-Triathlon-Sport und hat die 2. Etappe seines Triathlons um die Welt jetzt beendet. Nach 17.000 Kilometern auf dem Rad ist er heil in Vladivostok angekommen. Die Reise hatte sich etwas hingezogen, weil Deichmann einige bürokratische Hürden, muss man sagen, aus dem Weg räumen musste. Und das wird er auch weiter müssen. Jetzt stehen auf der 3. Etappe 120 Marathons an. 120 Marathons, die er eigentlich in den USA laufen wollte, wird wegen Corona-Einreisebeschränkungen jetzt nicht gehen. Wird Deichmann wohl in Mexiko laufen, aber vorher muss er ein Boot nach Mexiko finden. Aber der Mann lässt sich sicher auch davon nicht aufhalten. 120 Marathons. Der Mann ist verrückt, aber er ist top.
Flop des Tages ist Eintracht Frankfurt, zumindest Stand jetzt, denn die suchen immer noch nach einem Trainer für die neue Saison. Adi Hütter, der wollte lieber nach Gladbach. Tja, und die potenziellen Ersatzlösungen wollen offenbar nicht an den Main. Gerardo Seoane, an dem Frankfurt angeblich dran gewesen sein soll, der zieht Leverkusen vor, wir haben es gehört. Und Edin Terzic, der bleibt lieber beim BVB und rückt da ins zweite Glied, statt am Riederwald die Nummer 1 zu werden. Kann sich ja alles noch zum Besseren kehren, aber Stand jetzt, Frankfurt Flop.
Geburtstagskind des Tages.
Wir sagen wieder Happy Birthday allen Geburtstagskindern des heutigen Tages. Lasst euch ordentlich feiern. Wie unsere Prominenten feiern, wissen wir nicht, aber wir können sie ehren, unsere sportlichen Geburtstagskinder.
Wir gratulieren zum Beispiel Guerlain Chicquery, der französische Extremskifahrer und Rallyefahrer, wird heute 43. Er ist ja vierfacher Ski-Freeride-Weltmeister, aber er war nicht nur als Skifahrer eben erfolgreich, sondern hat auch sich als Rallye-Fahrer Meriten verdient. 2005 die Dakar Challenge gewonnen und 2006 dann auch die erste richtige Rallye Dakar mitgefahren. Dabei hat er immerhin eine Etappe gewonnen und wurde am Ende Neunter. Also Glückwunsch zum Geburtstag.
Wir sagen auch Happy Birthday Iker Casillas, einer der ganz großen Fußballtorhüter unserer Zeit und wahrscheinlich auch auf absehbare Zeit. Und eine Vereinsikone Real Madrids feiert heute seinen 40. Geburtstag. San Ike hat in seiner Karriere sämtliche großen Trophäen gewonnen. Dreifacher Champions League-Sieger, fünffacher spanischer Meister mit der spanischen Nationalmannschaft, Welt- und zweifacher Europameister. Selbst Streitigkeiten mit José Mourinho und ein Herzinfarkt konnten ihn nicht stoppen. Jetzt ist er im wohlverdienten Fußballer-Ruhestand. Er beendete seine Karriere jetzt im Sommer letzten Jahres beim FC Porto.
Und Chris Froome, der hat seine Karriere noch nicht beendet. Einer der besten Radprofis des vergangenen Jahrzehnts. Der hat aber heute Geburtstag. Wird 36, gewann ja viermal die Tour de France, 15, 16, 17, sogar dreimal hintereinander. Aber er hat ja dann auch noch die Vuelta 17 und den Giro 18 gewonnen. Aber ja, dann hat er sich 2019 verletzt, einen Unfall gehabt. Und mittlerweile fährt er der Konkurrenz dann leider nur noch hinterher. Deshalb Radprofi, einer der besten des vergangenen Jahrzehnts. Kein Mann der Gegenwart leider.
Wenn eure Lieben heute Geburtstag haben, ob die sportlich sind oder auch nicht, grüßt sie bitte herzlich von Malte und mir, sagt alles, alles Gute. Und wenn ihr als Geburtstagskinder jetzt gerade hier mit am Start seid, ach, lasst euch ordentlich feiern.
Heute in der Sportgeschichte.
Wir schreiben den 20. Mai und wir beantworten die Frage, was denn da so passierte in der Sportgeschichte.
Vor allen Dingen ganz schön viel Fußball haben wir heute auch dann hier natürlich in unserer Rubrik. 20. Mai 92, wichtiges Datum für den FC Barcelona, denn an diesem Tag, da gewann Barca erstmals nach so vielen vergeblichen Versuchen den Europapokal der Landesmeister. Im Finale von London schlug Barca Sampdoria Genua mit 1:0 nach Verlängerung und das entscheidende Tor erzielte der heutige Trainer, Ronald Koeman. Direkter Freistoß, den hat er reingehauen. Es war das Tor des Tages und es war das letzte Endspiel, in dem um den Europapokal der Landesmeister unter diesem Namen gespielt wurde. Jahr später hieß das ganze Jahr dann schon Champions League.
Ja, der 20. Mai ist nicht nur besonders für den FC Barcelona, sondern auch für den größten nationalen Konkurrenten, für Real Madrid. 1998 gewannen die Königlichen zum ersten Mal die Champions League und damit nach 32 Jahren und zahlreichen vergeblichen Versuchen endlich wieder den Europapokal der Landesmeister. Real, damals Trainer, war dort Jupp Heynckes, schlug Juve durch das Tor von Stürmer Predrag Mijatovic. Don Jupp gewann den Pott, wurde aber trotzdem gefeuert, weil er in der Meisterschaft leer ausgegangen ist. So hart kann das sein.
Ja, so ist es bei Real, aber war auch eine tolle Geschichte mit Mijatovic. War eigentlich verletzt oder hatte zumindest eine Blessur, das sich aber nicht getraut, dem Trainer zu sagen, wurde aufgestellt, macht das Tor. Ja, manchmal läuft's.
Sowas kann auch gut gehen, wenn man sich den Finger bricht und dann daneben greift, kann es auch daneben gehen. Das hat Oli Kahn gemacht beim Weltmeisterschaftsfinale damals gegen Brasilien. Also so Spiele können funktionieren, kann aber dann auch nach hinten losgehen. Ja.
Stand jetzt aktuell.
Am Freitag startet für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft das Unternehmen WM in Lettland. Dann steht das erste Gruppenspiel gegen Italien auf dem Programm. Seit Samstag sind die DEB-Cracks ja bereits in Riga und nach zunächst dreitägiger Einzelquarantäne auch endlich wieder auf dem Eis. Das bekräftigte auch ein ganz erleichterter Leon Bergmann.
Ja, Stimmung ist sehr gut. Ich glaube, wie schon gesagt, alle sind froh, dass es jetzt endlich losgeht. Die erste Trainingseinheit war gut. Das Eis kommt ein paar. Kommt riesengroß vor, aber super cool und ich glaube, wir können es weit bringen.
Weit bringen, das klingt jetzt mal nach Kampfansage von Bergmann, wobei er dann auch gleich noch ein bisschen einschränkte.
Ich glaube, wir dürfen auf jeden Fall keinen Gegner unterschätzen und das Ziel ist mindestens das vierte Finale und gegen die Italiener zu gewinnen, ist natürlich ein ganz wichtiges Spiel und das ist klar unser Ziel.
Die Italiener in Spiel 1 sind aber ein gutes Stichwort. Worauf kommt es denn da an? Das erklärt uns Moritz Müller, der Kapitän.
Ja, das erste WM-Spiel ist immer ein schweres Spiel. Der Start ins Turnier, ich denke, am Anfang ist normal, dass man vielleicht noch ein bisschen aufgeregt ins Spiel geht. Ich denke, wir sind gut daran getan, als Mannschaft gut zu kommunizieren, auf der Bank, auf dem Eis, viel zu sprechen, einfach zu spielen am Anfang und dann ins Spiel zu kommen. Und ich finde, dann sollten wir uns auf unser Spiel konzentrieren, das machen, was wir machen wollen. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir Italien schlagen können.
Und was sagt Tobias Rieder, der NHL-Crack von den Buffalo Sabres? Der steht ja erstmals seit der WM 2017 wieder in einem deutschen WM-Aufgebot.
Ja, ist natürlich ein sehr wichtiges Spiel. Hoffen, dass wir gleich gut in die Gänge kommen. Und jetzt haben wir noch zwei Trainingseinheiten und versuchen uns darauf vorzubereiten. Ja, ist natürlich, ich glaube, dass relativ viel drin ist. Wir müssen von Spiel zu Spiel schauen. Und ja, ich glaube, unser vorläufiges Ziel ist es erstmal, das Viertelfinale zu erreichen. Aber wie schon gesagt, wir schauen von Spiel zu Spiel und schauen, was möglich ist.
Und wir werden am Freitag natürlich ganz genau hinschauen. Das waren O-Töne vom Deutschen Eishockeybund, die uns über unseren Partner, den Sportinformationsdienst SID, zugespielt wurden. 15:15 am Freitag wird übrigens das Eishockeyspiel gegen Italien für die deutsche Mannschaft dann von den Kollegen von Sport 1 übertragen.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Wir haben bei einem relativ gefüllten Programm auch ein bisschen was für euch rausgesucht.
Ja, Motorsport gibt's. Rallye Portugal. Erster Tag.
Dann haben wir die Handball-Bundesliga, der 23. Spieltag. Hannover-Burgdorf spielt gegen die Eulen Ludwigshafen. Und der 24. Spieltag, Tusem Essen gegen Lemgo Lippe. Und Leipzig empfängt Erlangen.
Und Handball-Champions League, da wird dann natürlich auch das Halbfinale komplettiert. Telekom Veszprém gegen Nantes, das Hinspiel, das hatte Nantes mit 32-28 gewonnen. Und Barcelona gegen Meshkov Brest, da hatte Barcelona das Hinspiel 33-29 gewonnen.
Wir sind in den Playoffs der Basketball-Bundesliga BBL. Alba Berlin trifft im Viertelfinale auf die Hamburg Towers und die EWE Baskets aus Oldenburg empfangen Ratio Farm Ulm.
Tennis gibt's die Genf Open.
Und wir haben noch Radsport, das haben wir auch schon darüber berichtet, Radsport Giro d'Italia, die 12. Etappe steht an.
Ja, und irgendwas davon wird dann bei uns morgen sicherlich auch ein Thema sein bei Stand jetzt.
Ja, das wird nochmal eine richtig vollgepackte Ausgabe, muss man sagen, bevor wir uns eine kleine Kreativpause mit Anlauf sozusagen auf die Europameisterschaft gönnen. Also ab 7.07 Uhr sind wir dann wieder für euch da. In der Zwischenzeit abonniert sehr gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt eine kurze Bewertung, gebt uns Sterne bei iTunes und hört weiter fleißig meinsportpodcast.de. Wir haben in dieser Folge auch davon berichtet, zum Beispiel bei Nur Golf. Es gibt so viel zu berichten.
Und wir müssen uns ja in der nächsten Woche dann schon quasi gedanklich zumindest in die EM-Bubble begeben.
Das machen wir, das machen wir. Ja, das ist richtig. Dann müssen wir genau die Taktiken und so. Ich meine, Jogi, wir haben jetzt eine enge Verbindung. Also irgendwie, wir sind tatsächlich jetzt, also ja, ich freue mich sehr darauf. Und ich kann's, das Schöne ist, ich kann's ihm ja auch flüstern. Das heißt, du kannst mir's aufs Ohr sprechen und ich sag's ihm dann direkt in der Allianz Arena.
Ach, das die läuft. Aufstellung für die Gruppenspiele, ne?
Mal, das machen läuft. Ich bin ja super.
Wir haben also, Lauf. Ja. Wir haben Lauf und ihr kriegt einen Gruß und einen Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Den Yogi-Flüsterern.
Richtig.
Ach, schön. Alles klar. So.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.